Halleluja! Weil es bei der Predigt heute um Wind und Wellen geht und die Ruth ein Zeugnis angemeldet hat mit Wind und Wellen. Ruth, was soll ich sagen? Wenn der Herr will, dass du es erzählst, dann mach es jetzt.
Ja, ich habe überlegt, aber mein Herz klopft und ich habe gedacht, vielleicht ist es dran. Ich war ja jetzt in Urlaub in Rhodos und ich liebe Wellen und ich gehe am liebsten ins Wasser, wenn die Wellen so ein bisschen höher sind. Und wir waren in einer Bucht und an dem Tag hat es sehr gestürmt und es waren viele Felsen. Und ich wollte unbedingt schnorcheln, weil in der Bucht, das war eine Schnorchelbucht, und ich habe mir eingebildet, ich setze jetzt den Schnorchel auf und gehe da in die Wellen und schnorchel. Die Silvia, die saß daneben und hat gedacht, Ruth, geh da nicht rein. Und da hat sie gedacht, wenn sich der Ruth das sagt, die geht trotzdem rein, die hört nicht. Und ich setze mal Schnorchel auf, gehe da, das war so an einem Felsen, eine Leiter, steige da runter, habe den Schnorchel drauf und denke, Ruth, wenn du jetzt mit dem Schnorchel da neigest, du weißt ja nicht mehr, was oben und unten ist. Und dann kam mir Zweifel und dann habe ich den Schnorchel runter und habe ihn auf den Felsen gelegt und die Silvia, die winkt wie wild. Und da denke ich, was will sie denn? Sagt sie, geh da nicht rein, geh raus und ich warte. Und sie kommt und sie sagt, du, dein Schnorchel weg, die Wellen, die überspülen das. Und ich tue das weg und dann rede ich mit ihr und sage, ich weiß nicht. Während ich da an der Leiter stehe, merke ich, wie die Wellen da so immer so mich randrücken an dem Felsen. Soll ich da jetzt wirklich rein? Und dann habe ich gesagt, ich gehe nicht rein. Dann sagt sie, Ruth, ich habe für dich gebetet, dass du jetzt nicht in das Wasser gehst. Ich wusste, wenn ich es dir sage, du hörst nicht. Und ich habe schon überlegt, da ist ein Mann, wenn du in dem Wasser bist, ich kann nicht reinspringen und der soll dich rausholen. Und auf jeden Fall, es war Nachmittag, ich liege im Hotel und wir sprechen drüber und ich denke, Mensch, was hätte passieren können, wäre ich da vielleicht lebend wieder rausgekommen. Und ich rufe die Mama an und die Mama sagt, ich habe heute so eine Last für dich gehabt, für dich zu beten und habe gesagt, Herr, stell deine Engel um sie. Und dann habe ich die Last Gott abgegeben und mein Herz war wieder ruhig. Und dann habe ich so Gott gedankt, habe ich gedacht, wie genial ist Gott. Wir haben gesungen, dass er uns liebt. Das haben wir so oft in diesem Lobpreis gesungen. Und da habe ich gedacht, Gott, du liebst mich, du passt auf mich auf. Du gibst in mein Herz, nein, mach's nicht, auch wenn ich manchmal so dickköpfig bin. Und dann habe ich gedacht, ja, und Gott wollte nicht, dass ich da umkomme, weil er hat einen Auftrag. Die Margot hat gesagt, wir sollen rausgehen. Und das ist mir so in letzter Zeit wichtig. Wir haben eine Welt, wir müssen die Botschaft weitergeben. Ich bin im Altenheim. Leute liegen im Sterben und ich bete oft. Sag, Herr, gib mir heute eine Gelegenheit. Die hat es nimmer viel Zeit und ich durfte die Woche wieder erleben, wo ich nicht wusste, eine Frau, die ist in den letzten Sterbephasen und Gott hat mir echt Gnade geschenkt, dass ich Worte gefunden habe, dass sie mit mir das Übergabegebet gesprochen hat. Leute, lasst uns ein Salz sein, lasst uns ein Licht sein, lasst uns rausgehen, die beste Botschaft der Welt zu sagen, wir müssen das, die Welt ist dunkel und wir sind die Lichter. Das möchte ich einfach weitergeben.
Danke, Ruth. Halleluja. Halleluja. Gut. Der Herr ist mit uns. Und ja, ich möchte einfach auch mit uns eine schöne Begebenheit besprechen. Und ich habe ja gesagt, hat auch mit Wind und Wellen zu tun. Und ich stelle mir ja die ganze Situation auch in der Zeit auch zu Jesus immer so vor. Also ich stelle mir heute vor, dass so eine Gruppe so junge, wilde Jugendliche sich denkt, was machen wir heute? Sie haben Jesus im Herzen, sie haben Jesus lieb und sie überlegen sich so, ey, was könnte man machen? Und dort in Jerusalem und in Israel, da ist es ja so, da gibt's schöne Gewässer, da gibt es den See Genezareth. Und ich kann mir dann so vorstellen, wie diese jungen Leute sagen, hey, wir wollen heute mal so richtig Action machen, wir wollen heute richtig Jesus bekannt machen, wir steigen heute in ein Boot und fahren einfach mal rüber zu den Ungläubigen da drüben am anderen Seeufer. Da wohnen die Ungläubigen und wir werden diesen Ungläubigen heute mal so richtig einheizen mit Jesus. So stelle ich mir das vor. Gut, natürlich waren ein paar ängstliche Leute auch dabei. Der Thomas war so ein ängstlicher Typ, ne? Der hat gesagt, ich weiß auch nicht, Boot fahren und so weiter, ist gar nicht so meine Sache eigentlich, kann gefährlich werden und so weiter. Der Petrus, der hat gesagt, hey, wer ist hier der Fachmann? Bin ich jetzt ein Fischer, ja oder nein? Ja, sagt der Thomas, okay, Peter, wenn du die Verantwortung übernimmst, dann wird es schon was werden, ne? Das ist aber kein Problem. Ich fahre das Ding darüber ohne Probleme. Na, so kann ich mir das vielleicht vorstellen. Na gut, sagt der Thomas, dann machen wir das halt. Und ich meine, Jesus war auch dabei. Und wie halt so ist, Jesus, er hat sich ja immer zurückgehalten. Er hat immer mal abgewartet, was die so veranstalten. Ist auch ganz interessant, was sie schon manchmal so für Gespräche geführt haben, wo Jesus sie auch gelassen hat. Wer wird denn der Größte sein im Himmel? Und Johannes und Jakobus haben sogar mal die Mama hingeschickt zu Jesus. Und die Mama hat gesagt, du Jesus, wenn wir mal alle im Himmel sind, wäre es möglich, dass du es arrangierst, dass meine Söhne, der Jakobus und der Johannes, dann so ganz nah bei dir sitzen, an deinem Thron. Also, warum erzähle ich das so? Ja, weil viele Menschen die Bibel immer so verglorifizieren. Also dann sieht man irgendwie Bilder in der Kirche von irgendwelchen alten Männern mit Riesenbärten. Dabei, Leute, wir reden hier, ich gehe davon aus, es waren teilweise Teenager, die Jesus gerufen hat. Das waren keine alten Männer, die da durch die Gegend gezogen sind. Jesus war vielleicht 30 und er hat diese jungen Leute von ihren Handwerksbetrieben herausgerufen. Die waren vielleicht 16, 17, 18. Das waren junge Leute, die mit Jesus unterwegs waren. Und wenn wir die Geschichte anschauen, hatten die genau die gleichen Gedanken wie ihr Jugendlichen heute auch. Also die waren nicht irgendwie mit einem Heiligenschein unterwegs oder sonst irgendwas oder haben irgendwelche Gegenstände durch die Gegend getragen, sondern das waren einfach ganz normal coole Jugendliche wie ihr auch, die von der Botschaft von Jesus Christus begeistert waren. Und die sind mit Jesus umhergezogen. Naja, und Petrus sagt, es ist doch überhaupt kein Problem, ich bitte euch, ich fahre schon ein Leben lang auf diesem See rum, mein Vater hat mir das alles beigebracht. Also rein ins Boot und los geht's. Ausgerechnet natürlich an diesem Tag, auch wo der Petrus wieder mal den Mund so voll genommen hat, schwappt das Wetter um. Wir haben es ja jetzt auch erlebt, was passieren kann, wenn ihr die Nachrichten gesehen habt. So eine sogenannte 5B-Wetterlage, die plötzlich dann eben auch bis Lichtenfels reicht. Und gestern konnte man beim McDonald's nicht einen Drive-In machen, sondern einen Swim-In. Da ist nämlich das Wasser vorbei, auch am Subway in Lichtenfels, wenn ihr die Bilder mal seht. Also, wer jetzt noch nicht an die Sintflut glaubt, der muss spätestens jetzt, für Jesus ist das einfach nur so ein Fingerschnippe. Ausgerechnet an diesem Tag kommt so ein gewaltiger Sturm auf im See Genezareth und jetzt kann ich mir vorstellen, dass hier Panik ausgebrochen ist. Also der Thomas, der hat bestimmt gesagt, hab ich's euch nicht gleich gesagt, dass das wieder so kommt, wenn wir fahren. Wir haben immer das Pech. Jedes Mal, wenn wir irgendwas unternehmen, läuft schief. Mann, und ich, Dödel, bin mitgefahren. Warum glaube ich dem Petrus überhaupt immer seine große Klappe, wenn er sich so benimmt? Vielleicht hat der Johannes gesagt, naja, bleib doch erst mal ruhig, wo ist denn überhaupt Jesus? Ja, der Petrus sagt, der schläft hinten, der liegt hinten und schläft, der ist müde, ne? Naja, sagt der Thomas, wir wecken ihn auf, komm. Der Petrus natürlich, lass ihn bloß schlafen. Er wollte ja schließlich nicht sich bloßstellen, ne? So eine große Klappe. Und jetzt soll er um Hilfe bitten? Nee, das geht über den Stolz von Petrus hinaus. Ups. Ich hoffe, dass keine Ähnlichkeit mit deinem Leben stattfindet. Leute, wenn wir auf der Straße unterwegs waren, ich war viel auf Evangelisationen unterwegs, mit dem Kings Coach von Bob Gordon zum Beispiel, auch in den neuen Bundesländern, vielen Menschen hat der Stolz die Ewigkeit verbaut. Der eigene Stolz, weil sie nicht ihren Stolz gebrochen haben, aufzustehen, nach vorne zu kommen zum Prediger und zu sagen, Prediger, ich bin ein Sünder, bete für mich. Dieses kleine Gebet, dieses kleine Bußgebet, das ihnen das Tor zum Himmel öffnet. Und Petrus war so ein stolzer Mann. Sein Stolz ist erst gebrochen worden, nachdem er Jesus verleugnet hatte, nachdem er gedacht hat, sein Leben ist vorbei und Jesus hat ihn rehabilitiert, ganz am Schluss. Ja, und dann kann er natürlich nicht jetzt Petrus da, die Memmen sagen, bitte, bitte. Die Nazis im Dritten Reich haben gesagt, der Christus ist was für Feiglinge und Arme. Jesus ist das absolute Projekt, das es gibt. Ihm anzugehören, öffnet die Tür zur Ewigkeit. Er nimmt unser Leben in seine Hand. Jesus ist nichts für Feiglinge. Jesus ist auch nichts für Schwächlinge und Arme. Jesus ist nur was für mutige Menschen. Denn wenn du Jesus nachfolgst, dann bekommst du den Missionsauftrag. Geh hin und verkündige das Evangelium. Mach alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ja. Gerade heute hat mir die Ingrid Appel unten in der Küche ganz kurz ein Zeugnis erzählt von einem Inder, der wohl öfter in Coburg oder wo in der Fußgängerzone steht. Und sie hat gesagt, er tut ihr manchmal direkt leid, wie er da so allein in der Fußgängerzone steht und versucht, Jesus Christus zu verkündigen. Hey Leute, braucht man da Mut, ja oder nein? Das ist nichts für Feiglinge. Wenn die Leute vorbeigehen und sagen, was will der Inder da? Hat er nichts Besseres zu tun? Hat er auch eine Arbeit? Steht ständig hier in der Fußgängerzone? Jesus schläft im Boot. Und Thomas ruft eben, lass uns doch den Meister wecken. Ich lese mal die Geschichte jetzt direkt aus der Bibel, Lukas Evangelium. Dort könnt ihr diese Botschaft finden. Lukas Evangelium Kapitel 8 und dort ab Vers 22. Eines Tages stieg er mit seinen Jüngern in ein Boot und sagte, fahren wir ans andere Ufer hinüber. So fuhren sie ab. Und während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich kam ein Sturm auf, ein Fallwind von den Bergen. Die Wellen schlugen ins Boot und sie kamen in Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus, weckten ihn und riefen, Rabbi, Rabbi, wir sind verloren. Da stand er auf und herrschte den Wind und die tosenden Wellen an. Da hörten sie auf zu toben und es wurde ganz still. Wo ist euer Glaube? Fragte Jesus seine Jünger. Doch sie waren sehr erschrocken und sagten erstaunt zueinander, wer ist das nur, dass er sogar dem Wind und dem Wasser befehlen kann und die gehorchen ihm. Wer ist dieser Mann, wer ist dieser Jesus? Während die Jünger der Meinung sind, wir gehen unter, Herr, wir gehen unter, kehrt Jesus genau diese Botschaft um in die Botschaft, mit Jesus gehst du nicht unter. Mit Jesus gehst du nicht unter. Das darfst du dir sagen, persönlich und auch den anderen. Jesus gehe ich nicht unter. Wir gehen mit Jesus nicht unter. Ihr habt es in der Bibel schwarz auf weiß zur Zeiten der Sintflut. Diejenigen, die nicht zu stolz waren, in die Arche zu steigen, wurden gerettet. Alle anderen, die der Meinung waren, es läuft schon ganz gut in meinem Leben, sind alle ersoffen. Und in der Bibel heißt es an einer anderen Stelle, die heutige Zeit ist wie die damalige Zeit zur Zeit der Arche Noah. Sie feiern ihre Geburtstage, sie lassen sich heiraten, sie feiern ihre Feste. So lange, bis der letzte Tag des Herrn kommt. Hui, jetzt kriegst du vielleicht ein bisschen Angst von dieser Botschaft. Aber die Realität ist so aus dem Wort Gottes überliefert. Wenn nicht Jesus in sein Herz aufnimmt, wer nicht in das rettende Boot der Gemeinde Jesu einsteigt, wird verloren gehen. Und das muss uns ein Ansporn sein, nicht gemütlich hier in unserer Arche uns einzurichten, sondern es muss ein Ansporn sein, wie es die Ruth auch in ihrem Zeugnis gesagt hat, den Menschen das Evangelium von Jesus Christus zu erzählen. Und da muss man mutig sein. Und den Menschen zu sagen, mit Jesus gehst du nicht unter. Mit Jesus gehst du nicht vor die Hunde. Mit Jesus geht dein Leben nicht vor die Hunde. Achtung, wir predigen kein Wohlstandsevangelium. Ach, wird alles gut. Ne? Mit Jesus im Boot passiert nichts, kommt kein Wind, kommt kein Sturm. Doch, es kommt Sturm, es kommt Wind, es kommen Gegenströme. Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, wie viel mehr werden sie euch verfolgen, wenn ihr mein Evangelium verkündigt. Aber seid euch gewahr, ich bin bei euch alle Tage und ihr braucht euch keine Gedanken zu machen, was ihr sagt, denn der Heilige Geist wird zum richtigen Moment euch die richtigen Worte geben. Also der erste Punkt von dieser Predigt heißt, wir sitzen alle im selben Boot. Hallo, wir sitzen alle im selben Boot, grundsätzlich. Und wisst ihr, dieses Boot, wenn wir mal die ganze Welt als dieses Boot sehen, dieses Boot nennen wir mal Leben und dieses Boot ist dem Untergang geweiht. Stimmt es? Ja, steht in der Bibel. Das Lebensboot, das Weltboot, in dem alle sitzen, ist dem Untergang geweiht. Aber es gibt eben die Botschaft von Jesus Christus und er hat eben die Rettungsringe bei sich und er wirft die Rettungsringe zu. Und stell dir vor, du sitzt in einem Rettungsboot und um dich herum paddeln die Menschen im Wasser und rufen nach Hilfe und du sagst, ah, ich habe jetzt momentan keine Zeit, muss erst mal einen Kaffee kochen, anstatt den Rettungsring zuzuwerfen. Wir sitzen im Rettungsboot und sollen die Menschen retten. Ich möchte, dass es uns bewusst wird, wie wichtig es ist, dass wir auf Jesus vertrauen, dass wir mit ihm nicht untergehen, aber dass auch alle anderen Menschen ihn kennenlernen sollen. Niemand ist übrigens ausgenommen von diesem Boot. Egal ob Mann oder Frau, dick oder dünn, groß oder klein, intelligent, weniger intelligent, ganz egal, alle sitzen im selben Boot. Alle haben den gleichen Auftrag. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und umgekehrt, wer den Namen des Herrn nicht anruft, wird nicht gerettet werden. Punkt. Und dann bin ich auf einer Beerdigung gewesen. Es war von einem katholischen, eine katholische Beerdigung. Und ich hab das Leben dessen, der da beerdigt worden ist, gekannt. Der wollte nichts mit Jesus am Hut haben. Ich habe oft mit ihm geredet. Er hat gesagt, nee, er hat im Krieg erlebt, was da für Leid und alles war. Es kann keinen Gott geben. Er glaubt nicht, Punkt aus, Amen, will auch nichts drüber hören. Dann betet aber der Pfarrer, dass er aufgenommen werden soll in den Himmel. Da habe ich mir gedacht, das wäre für den die Hölle. Der wollte ja mit Jesus überhaupt nichts am Hut haben. Und jetzt soll er auch noch mit dem, den er gar nicht will, die Ewigkeit verbringen? Nee. Wer hier im Leben die Entscheidung für Jesus nicht trifft, wird auch die Ewigkeit nicht mit Jesus verbringen. Also, und da spielt es auch überhaupt keine Rolle, am besten gefällt mir immer, wenn dann jemand zu mir sagt, er ist Atheist. Und Atheist setzt sich ja aus dem Wort zusammen, Theo, Gott, und A, nicht Gott. Und dann denke ich mir, ich sage dem Atheisten immer, Atheisten gibt es eigentlich nicht. Denn wenn es einen Atheisten gibt, dann gibt es auch einen Gott. Weil wenn es keinen Gott gäbe, bräuchte es ja keinen Atheisten zu geben, das ist ja total sinnlos. Also ein Atheist ist ein Widerspruch in sich selbst. Ja, wie heißt denn dieses Boot, in dem wir alle sitzen? Naja, das Lebensboot, in dem alle Menschen sitzen, heißt im Prinzip Sünde. Und im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, alle sind Sünder und keiner kann vom Prinzip her in den Himmel kommen. Auch nicht, wenn du im Grab abgesenkt wirst und irgendein Priester den Weihrauchkessel schwenkt und dir auch noch Weihwasser drauf spritzt auf deinen Sarg, nützt alles nichts. Entscheidend ist, wenn du vor dem Thron Gottes stehst, da werden Bücher aufgetan, steht in der Offenbarung, vielleicht werden die geblättert oder gerollt, keine Ahnung. Oder haben sie schon Tablets im Himmel? Auf jeden Fall sieht es ganz klar so aus. Wie sieht es denn aus im Himmel? Du stehst vor dem Richterstuhl Gottes und dann sagt Gott zu seinen Engeln, steht ihr Name, steht sein Name im Buch des Lebens, ja oder nein? Und du stehst dann da, magst vielleicht, brauchst nicht machen. Steht der Name im Buch des Lebens, ja oder nein? Nein, dann war's das. Und dann gibt es auch kein Fegefeuer, Leute. Ich muss das einmal so deutlich sagen, weil so viele Menschen draußen verführt werden von irgendwelchen falschen Lehren. Mir tut so dieser Kaiser Heinrich und die Kunigunde so leid. Die tun mir heute noch so leid. Vor 1000 Jahren haben die das Erzbistum Bamberg gegründet. Hauptsächlich mit der Begründung, damit alle nachfolgenden Menschen für ihr Seelenheil beten und sie den Himmel erreichen. Leute, du kannst ein Erzbistum gründen, du kannst einen Tramdauer bauen, spielt alles keine Rolle. Wenn du den Namen des Herrn nicht anrufst und ihn im Herzen hast, wirst du nicht in den Himmel kommen. Also dieses Boot sinkt und alle Menschen, die nicht Jesus haben wollen, da schreibt der 1. Johannesbrief im Vers 8, im 8., wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Also der erste Schritt, den jetzt diese Jünger bei dieser Schifffahrt lernen mussten, ich muss meinen Stolz hinten anstellen und muss zu Jesus, muss ihn aufwecken, muss sagen, Jesus, ich habe ein Anliegen, ich habe eine große Fresse gehabt mein Leben lang, habe gedacht, ich komme ohne dich klar und jetzt bekenne ich, ich komme ohne dich nicht klar. Vielleicht gehst du schon jahrzehntelang mit Jesus, aber du kannst in diese Falle auch nach Jahrzehnten wieder hineintappen, dass du denkst, na jetzt läuft aber mein Leben, jetzt bin ich aber auf Wolke 7 eingechillt und jetzt läuft es mit dem Herrn auf Wolke 7. Und dann kommt die Selbstgerechtigkeit. Wisst ihr, ein Anzeichen für die Selbstgerechtigkeit ist, wenn du meinst, alle anderen Menschen müssten doch langsam auch mal so gut werden wie du und das verstehen, was du verstanden hast. Das ist das erste Zeichen für die Selbstgerechtigkeit. Denn wir sitzen alle im selben Boot und keiner hat irgendein Anrecht für das ewige Leben, nur Jesus und der schenkt es dir ganz aus freien Stücken, rein aus Gnade. Jesus, habe ich vorhin gesagt, bevor wir in den Lobpreis gegangen sind, ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Und du hast nicht den Auftrag von Jesus bekommen, zu richten, sondern dein Auftrag und mein Auftrag ist, die Rettungsmission Jesu zu unterstützen. Halleluja! Hey, das Boot sinkt, okay, das Weltboot sinkt, aber wir haben die Rettungsringe in der Hand. Jesus hat uns die Rettungsringe gegeben. Die Rettungsringe. Wir können die Sirene einschalten, die Alarmsirene, die sagt, Leute, ihr müsst alle in den Schutzbunker kommen. Kommt, 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 kommt. Es gibt Rettung für die Ewigkeit. Weil nämlich, das ist die zweite Botschaft, also erstens, wir sitzen alle im selben Boot und zweitens, Leute, das Boot sinkt. Und weil das Boot sinkt, müssen wir uns im Klaren sein, die Zeitspanne ist begrenzt. Also, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Aber wisst ihr, was Jesus zu uns sagt? Das Leben ist wie dein Zuhause. Du weißt doch nie, wann der Dieb kommt, oder? Also, beispielsweise sah ich am Freitag aus dem Fenster und gegenüber von mir, da ist ein Waffengeschäft. Das würde den Cave jetzt freuen, als alter US-Amerikaner. Und da ist Munition gelagert und lauter so Sachen. Wisst ihr, und am Freitag sah ich da aus dem Fenster und da waren alle Türen und Türschwellen mit Sandsäcken belegt. Gut, man könnte jetzt sagen, was für ein Blödel, ist doch gar kein Wasser da, ist doch nichts. Sonne hat auch geschienen, wieso legt der Sandsäcke aus, ist der Blemblem? Und genau das ist, was Jesus sagt. Du sollst dich so verhalten, als wenn Jesus jetzt in einer Stunde wiederkommt. Deswegen habe ich vorhin mal gerufen, bist du bereit, dem lebendigen Gott entgegenzutreten? Was spürst du bei diesem Satz? Krummelt da noch was bei dir? Oder sagst du, yes, Lord. Yes, Lord. Come now. Do it. Oder grummelt da noch irgendwas? Und wenn da bei dir noch irgendwas grummelt, dann werbe ich darum, dass du das Jesus abgibst und klar Schiff machst. Wir sind wieder jetzt beim Boot, in dem wir alle fahren. Klar Schiff machen. Hast du mit Jesus klar Schiff gemacht? Bist du bereit, dem lebendigen Gott entgegenzutreten? Now. Jetzt. Halleluja. Denn in Römerbrief sagt der Apostel Paulus, das Urteil über dieses Boot, dieses Lebensboot, das ist gesprochen, da heißt es in Römer 6,23, der Lohn für die Sünde, also für dieses Boot, in dem wir alle sitzen, ist der Tod aus. Und niemand konnte sich herausreden, Leute. Wenn man rechnet, was alles in diesem Boot gesessen war an Jüngern, da waren Handwerker dabei, Jesus selbst ein Zimmermann, die Fischer waren dabei und alles, was sie konnten, haben sie da mitgebracht, aber sie hatten keine Chance, gegen diesen Sturm anzukommen. Und wie dieser arme Heinrich und diese Kunigunde, wie man so verführt werden kann in solche Dinge. Und immer wieder hört man dann, wenn man auf solche Beerdigungen geht, naja, er war ja ein guter Mensch. Oder die ganz hartgesottenen, wenn man immer über dieses fürchterliche Dritte Reich redet, wo Deutschland millionenfach das Volk Gottes getötet hat, es war ja nicht alles schlecht. Hallo? Sind wir noch in der Realität alle? Ich bringe gerne mal das Beispiel. Wenn ich habe in meinen 56 Jahren viele gute Sachen gemacht, echt. Das sage ich nicht jetzt, weil es falsch ist. Ich konnte einige Hochwasserschutzanlagen bauen, ich konnte viele Sachen planen, ich konnte Straßen bauen, die vielleicht Tode verhindert haben. Ich habe viele gute Sachen gemacht. Leute, wenn ich jetzt rausgehe und irgendjemand umbringe, meint ihr, der Richter sagt, naja, alles war nicht schlecht in seinem Leben. Ne? Über den kleinen Mord, schwamm drüber. War nicht alles schlecht in seinem Leben, hat viel gut gemacht. Das wiegt mir so ein bisschen gegeneinander auf, oder? Und dann kommen sie und sagen, Mensch, was ich für Waisenhäuser gespendet habe. Leute, es ist immer gut, wenn man teilt, aber für die Rettung nützt es einfach nichts. Nix? Ist es nicht verrückt? Wäre es nicht so schön, wenn man sich so freikaufen könnte? Wisst ihr, ich habe nicht viel Süchte, aber eine Sucht habe ich. Wenn ich am Bahnhof stehe und sehe einen Zölls Süßigkeitsautomaten. Kürzlich waren wir mal mit meinem Sohn und meiner Schwiegertochter in Bad Staffelstein in den Obermain-Dernen und wie wir heimgefahren sind, war doch tatsächlich der Bahnhof in Bad Staffelstein im Bau und der Zölls Süßigkeitenautomat mit einem Bauzaun umgeben. Aber Uwe, du weißt, ich weiß, wie man einen Bauzaun aufkriegt. Ne? War natürlich überhaupt kein Hindernis für mich. Ne? Ich habe mir dann trotzdem eigentlich nasche ich überhaupt nicht. Außer wenn er Zölls Süßigkeitenautomat am Bahnhof steht. Das ist so cool. Du steckst die Münzen rein und dann schiebst du so das Ding rein und dann wählst du A12 oder irgend sowas und dann dreht sich so die Spirale. Ne? Das ist echt genial. Und es funktioniert dann tatsächlich auch alles. Und die Leute, die sicher mein Geld bekommen in dem Zollsüßigkeit oder Mann, die werden auch zufrieden sein, dass ihr Umsatz steigt. Aber Leute, egal was du für Vorlieben hast und für Süchte vielleicht hast oder wie du meinst, dass dein Leben funktioniert, es nützt alles nichts. Es gilt immer Römer 8, Vers 1, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Leute, ich habe vorhin über die Selbstgerechtigkeit geredet. Das Boot sinkt. Und prüft euch bitte selbst, ob du der Meinung bist, du hast alles im Griff. Der Feind, also ich weiß immer, meine alten Mentoren haben immer zu mir gesagt, Wenn der Teufel dich nicht bremsen kann, Jesus nachzufolgen, dann lobt er dich ständig. Dann lobt er dich ständig. Mensch, bist du ein guter Christ. Mensch, bist du fleißig für die Gemeinde. Mensch, machst du viel fürs Reich Gottes. Ach, ist das gut, wie du das alles machst. Na, Mensch, du hast doch alles im Griff. Die ganze Gemeinde, na, das ist doch spitze. Mensch, wie du alles erledigst. Oh. Also ich glaube, Jesus freut sich total über dich. Du bist ja fast schon wie er. Ja, könntest eigentlich Jesus noch ein paar Tipps geben vielleicht, wie er das ein oder andere noch besser macht? Ich überziehe das bewusst, Leute. Aber hast du alles im Griff? Ich sage dir ganz ehrlich, wenn Jesus morgen mit den Fingern schnippt oder irgendwas sich verändert, hast du gar nichts mehr im Griff. Dann hast du das Einzige noch im Griff, die Rettung durch Jesus Christus. Er hat nämlich alles im Griff. Halleluja. Und jetzt kommt's. Der Sturm kommt, das ist 100% so, Leute. Der Sturm kommt. Wir brauchen nicht zu denken, dass alles so weitergeht wie vorher. Ich habe vorhin von der Arche Noah geredet. Sie haben geheiratet, ließen sich heiraten, haben Geburtstage gefeiert, haben sich zugedröhnt, um ja nicht an Errettung oder an Verlorensein zu denken. Die Gesellschaft und der Feind Gottes schafft es, die Leute ständig zu beschäftigen. Ich habe vorhin geworben, Margot, für das Chapter am Freitag. Und ich habe nur ganz kurz die Biografie von diesem Bruder, der da sprechen wird, gelesen. Leute, wenn du in einem Geschäft bist, da kannst du sehr schnell in einen Trott geraten, dass du denkst, das Geschäft ist das A und O, was es auf dieser Welt gibt. Der Chef von Merkle, eine Firma, die Medikamente herstellt, Merkle heißt die, ne, glaube ich, der hat sich vor ein paar Jahren das Leben genommen, weil er gedacht hat, sein Pharmaunternehmen geht Konkurs. Ein Bekannter von einem Onkel von mir, mein Onkel war Jäger, dessen Firma, ich sage jetzt nicht, was das für eine Firma war, ist in die Insolvenz geraten. Da hat er einen Jagdunfall fingiert und hat sich erschossen. Das konnte man ihm nur nicht nachweisen. Mit seiner Lebensversicherung ist die Firma noch ein Stückchen weitergelaufen. Dann aber auch Konkurs gegangen. Dieser Kollege habe ich in dem Zeugnis gelesen, dieser Bruder, der hat seine Familie auch fast in den Sand gesetzt mit allem drum und dran. Für irgendwelche Werte, die total sinnlos sind. Denn deine Firma nimmst du nicht mit in den Himmel. Dein Arbeitsplatz auch nicht. Ach, ich habe Urkunden schon gekriegt auf meine Arbeit. Belobigungen, Leistungsprämien. Ach, ist das schön. Nichts nehme ich mit in den Himmel. Nichts nehme ich mit in den Himmel. Nur Jesus Christus bringt mich in den Himmel. Hast du alles im Griff oder hat dich alles im Griff? Und genau das ist es, wo ich euch einfach bitte, mal wieder drüber nachzudenken. Wenn mir jemand sagt, Ich höre da genau auf die Sprache. Kannst du schnell mal anhalten? Kannst du mir schnell mal helfen? Darf ich dich schnell mal anrufen? Sage ich nichts. Nee. Ich kann erstens nichts schnell machen. Du kannst mich nicht schnell anrufen. Schnell geht gar nichts. Alles in der Geschwindigkeit des Herrn. Mein Herr Jesus hat alle Zeit der Welt. Sobald ich merke, ich werde gesteuert, ich werde getrieben, müssen wir als Geschwister, als Kinder von Gottes getrieben werden. Was macht der Hirte? Treibt er oder führt er? Aber der Teufel, der treibt dich. Der Teufel, der treibt dich. Der macht dir eine To-Do-Liste, was du noch alles zu tun hast. Und du liegst nachts im Bett und grübelst, wenn es vielleicht doch schief läuft. Und der Herr sagt, bleib doch ruhig. Gib mir alles ab. Der Herr geht voran, der Feind treibt. Prüf dich bitte mal, jetzt gerade in diesem Augenblick. Hast du wirklich alles im Griff oder hat dich alles im Griff? Jeder hat nämlich dieselbe Zeit bekommen von Gott. Wir rechnen in 24 Stunden, Nacht und Tag. Jeder hat die gleiche Zeit. Jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Keiner hat mehr Zeit, keiner hat weniger Zeit. Wenn jemand zu mir sagt, er hat keine Zeit, sage ich, wieso? Dreht sich bei dir die Sonne anders wie bei mir? Nee, auch 24 Stunden, oder? Vom Aufgang bis zum Untergang. Alles gleich, oder? Bei euch auch? Und jetzt haben wir 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Alle haben die gleiche Zeit. Gut, durch die Erdkrümmung und durch die Erdverschiebung ist bei manchen etwas, können manche etwas länger schlafen, weil es länger dunkel ist. Also so für die Schlafhörnchen finde ich es doch genial, wenn es so die Mitsommernacht ist, oder? Und es wird echt nicht hell. Du kannst 24 Stunden schlafen. Alle haben die gleiche Zeit. Hast du alles im Griff oder hat dich alles im Griff? Sind deine Prioritäten noch klar, dass du nichts mitnimmst? Alles, was hier ist, lässt du da. Ich habe am Freitag mit meiner Frau einen Keller geräumt von einer Frau, die fast 90 war. Leute, ich habe die Frau gekannt. Da waren Tischdeckchen drin. Schöne Dekorationsartikel für Ostern, für Weihnachten. Alles schön gebügelt, alles bereit für das nächste Fest. Leute, alles liegt dann da im Keller. Und bleibt alles da im Keller. Und jetzt kommt es zur Caritas, da freut sich vielleicht auch noch sonst irgendjemand drüber. Leute, und so wird es in deinem Leben genauso sein. Wenn du die Augen hier zudrückst, wird alles, 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 was dir wertvoll ist, dein Computer, dein Tablet, dein Smartphone, deine Kleidung, dein was weiß ich, alles irgendwo im Keller verstauben oder irgendwo auf den Recyclinghof gebracht und weggeworfen, weil es Rost und Motten einfach zerfressen. Es bleibt nur die Beziehung zu Jesus und das, was du für ihn in seinem Reich bewegt hast. Es bleiben die Menschen, wenn du vor dem Thron Gottes stehst, die auf dich deuten und sagen, weil er nicht feig war, weil er seine Klappe aufgemacht hat, weil er mir von dir erzählt hat, Jesus, deswegen stehe auch ich heute hier. Und das bleibt. Alle Menschen, denen du das Evangelium erzählst und die sich aufgrund deines Dienstes für Jesus entscheiden, bleiben dir für die Ewigkeit. Das ist der Schatz, den du mit in den Himmel nehmen kannst. Ja, Leute, ist denn das nicht mehr wert als irgendein neuer Handyvertrag, wo du vielleicht alle 2 Jahre mal das aktuelle Smartphone bekommst? Das ist schön, ich weiß, das macht was. Wenn ich vor Amazon was geschickt kriege und mach den Paket auf. Das ist fast wie bei diesem Zollsüßigkeitsautomaten. Wenn du dann so die Folie abziehst und dann den Geruch des neuen Smartphones in dich aufnimmst. Boah, das ist schon was, oder? Okay, ihr könnt es nicht nachvollziehen. Dann sage ich, Herr, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit? Nee, sagt der Herr, gibt keine. Also, wir sitzen alle im selben Boot. Wir wollen alle gemeinsam in den Himmel. Der Sturm wird kommen, aber jetzt kommt die Botschaft. Jesus rettet! Halleluja! Denn es ist der Wahnsinn! Jesus sitzt nämlich mit im Boot. Leute, ihr habt jetzt die ganze Zeit meine schöne Vorgeschichte gehört. Jetzt ist euch das erst mal klar geworden. Leute, Jesus sitzt doch mit im Boot. Bleibt doch ruhig. Irgendjemand hat dann irgendwann mal gesagt, der Thomas war fix und fertig. Irgendjemand hat mal gesagt, ey Leute, Jesus sitzt doch mit im Boot. Und du sitzt da und jammerst und hast Ängste und siehst deine Situation, alles ist so schwierig. Und dann weißt du gar nicht, dass Jesus mit im Boot sitzt. Und Jesus sagt, hallo, ich sitze mit im Boot. Ich sitze mit im Boot. Aber wir merken an dieser Geschichte, Jesus drängt sich nicht auf. Er steht nicht auf und sagt, Leute, bleibt mal ruhig, ich übernehme jetzt mal hier das Kommando. Petrus rechts, Johannes links, Jakobus ans Ruder. Jesus hat sich entschieden, als das Lamm Gottes zu kommen. Und als das Lamm Gottes ist er bereit einzugreifen in dein Leben. Aber als das Lamm Gottes greift er in dein Leben ein, nur wenn du das willst. Jesus überstülpt niemand die Ewigkeit. Jesus überstülpt niemand die Rettung. Gott hat sich von Anfang an entschieden, dass du und du und du und ich freie Willensentscheidungen treffen können. Du kannst dich heute gegen Gott entscheiden und der Blitz wird nicht kommen und dich wegpusten. Aber du trägst die Konsequenzen. Du kannst dich für Jesus entscheiden und der Blitz wird auch nicht kommen und dich treffen und dich gleich entrücken in den Himmel. aber du hast eine andere Prognose. Jesus hat sich entschieden, sich in dein und mein Lebensboot hineinzusetzen und er ist dabei. Was geht in deinem Herzen jetzt vor? Bist du bereit, dem lebendigen Gott entgegenzutreten? Welche Ausreden laufen da jetzt durch deinen Kopf durch, wenn du das hörst? Ich spüre das, dass Leute sich jetzt unwohl fühlen. Ich spüre das. Es fühlen sich Leute bei diesem Satz unwohl. Und das sollte nicht der Fall sein, sondern du solltest dich freuen, wenn du diesen Satz hörst. Aber wer fühlt sich jetzt unwohl? Und wer sich unwohl fühlt, wir werden dann hier Leute nach vorne holen, die mit euch beten. Also ich fände es ganz schade, wenn du dich unwohl fühlst. Wenn du dich unwohl fühlst, hast du zwei Möglichkeiten. Drei. Erstens, du fühlst dich weiter unwohl, weil du hart bist. Wenn meine Kinder immer zu mir gesagt haben, Papa, dass du das und das kannst, habe ich immer gesagt, ich bin eine harte Sau. Vielleicht gehörst du auch zu dieser Kategorie und sagst, ja, das stehe ich durch. Fühlst dich weiter unwohl. Zweitens, du redest dir alles schön. Ach, also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich bin ein Meister im Schönreden. Und Jesus muss manchmal lange an mir arbeiten. Lange, 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 lange an mir arbeiten. Bis ich dann endlich zugebe, Herr, okay. Aber ich rede mir dann die Sachen schon mal schön. Ne? Ja, das sind dann solche Sachen, man weiß, da stimmt irgendwas nicht so richtig. Aber man redet sich schön, oder? Und dann sucht man sich jemand, der den gleichen Mist macht. Ah, ich kenn das von meinen Kindern, ne? Die kamen da nach Hause und sagen, alle haben Fünfen gehabt in der Schulaufgabe. Alle haben gesagt, der Lehrer hat es total schlecht erklärt. Naja, dann kannst du doch nicht anders machen. Dann bist du dem Elternanhänger, hast du dir die Statistik zeigen lassen, dann waren es doch trotzdem bloß 10%, die Fünfen hatten und Sechsten und es gab doch trotzdem viele Zweier und Dreier auch. Dann konntest du das Kind mal fragen, das sag mal, war doch trotzdem mal ein bisschen anders. Aber alle waren schlecht. Alle. Und warum machst du das denn? Na, alle machen es so. Das ist die zweite Möglichkeit. Du kannst dir Leute suchen, die es genauso machen wie du. Leute, ich war lange als Bauingenieur im Wasserwirtschaftsamt und musste verhindern, dass Leute Gebäude ins Ü-Gebiet bauen wollen. Und immer haben sie gesagt, dort habt ihr es auch zugelassen. Und der hat es auch gemacht. Und der auch. Und was habe ich immer gesagt? Wenn die Alten Scheiße gebaut haben, müssen wir es dann auch machen? Wenn die anderen Mist machen, Leute, musst du es mitmachen? Suchst du die Leute, die auch Jesus nicht im Herzen haben und sagen, die kommen schon auch klar? Oder sagst du, nee, ich nehme nicht die Variante 1 und halte diese Spannungen aus, mein Unwohlsein. Zweitens, ich rede es mir auch nicht schön und ich suche mir auch keine Leute. Variante 3, du legst deinen Stolz ab, gehst zu Jesus und sagst, Herr, ab heute ist Tag 1. Ab heute ist Tag 1. Am Samstag war nicht Rauchertag. Ich habe gegenüber einen ganz netten Nachbarn. Ist eigentlich ein armer Tropf. Ich nehme an, seine Frau lässt ihn in der Wohnung nicht rauchen, den armen Tropf. Und so muss er immer sein Kahlköpfchen aus dem Fenster rausstrecken. Im 10- und Viertelstundentakt schaut sich von oben die Dachrinne an und befriedigt seine Sucht. Denke ich mir, das ist auch ein schönes Hobby, ne? Morgens um 6, wenn ich aufstehe und schaue raus, steht er da in seiner Schönheit mit seiner Kaffeetasse am Fenster. Tag 1. Und heißt es immer, ja, ich will schon demnächst das Rauchen aufhören. Aber die Frage ist immer, und die stellt Jesus auch heute, willst du irgendwann mal eine Entscheidung treffen? Oder wirst du die Entscheidung schon nochmal treffen? Oder ich sollte eine Entscheidung eigentlich wieder mal treffen? Oder sagst du, heute ist Tag 1, ich treffe heute die Entscheidung? ich will heute, egal ob ich schon 50 Jahre mit Jesus unterwegs bin oder 30, sobald ich hier bei diesem Satz ein Krummeln spüre, möchte ich heute eine neue Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich will wieder etwas fundamentalistischer, radikaler sein, um dein Evangelium zu leben und zu verkündigen. Richte mich neu auf, Herr Jesus. Und wenn du noch nicht sicher bist, dass Jesus in deinem Herzen wohnt und du die Ewigkeit erreichst, dann mach doch heute den Tag zu Tag 1 in deinem Leben, notier ihn gleich in deinem Kalender und streich ihn an und sag, ab heute gehöre ich Jesus Christus an. Denn Leute, Jesus sitzt im Boot und die Schuld ist bezahlt. Das ist die gute Botschaft. Mit Jesus gehen wir nicht unter. Die Schuld ist ja bezahlt. Du musst ja nichts bezahlen. Sondern die Schuld ist bezahlt. Jesus hat alles vergeben. Jesus steht auf und er sagt ja nicht, ja, jetzt kommt ihr daher. Jetzt, wo ihr alles im Chaos versinkt und der Wind geht und die Wellen. Ja, jetzt kommt ihr daher. Ne? Genau. Siehst du, Gott kann auch die Leute zur Vernunft bringen wie die Ruth. Dass sie eben dann lieber doch nicht in die Wellen hineingehen, wenn die da so hoch sind und uns beeinflussen. Leute, das ist für mich ein Zeugnis. Wir müssen nicht in jeden Mist hineinstolpern, wenn der Geist Gottes uns schon von vornherein sagt, hey Kind, bleib mal da ein bisschen weg, ist gut so. Ne? Und deswegen sagt Jesus nicht, als sie ihn da aufwecken, Leute, hallo, habe meinen Schlaf noch gar nicht vollendet, was erlaubt ihr euch, mich da aufzuwecken? Manchmal denken wir ja, Jesus will gar nicht aufgeweckt werden von uns, also so, wie es dann bei den Kindern war, ja, und da sind die Mütter gekommen und haben gesagt, hallo, hier ist der Kindergarten aus Galiläa, wir sind der galiläische Kindergarten, wir sind heute hier auf Ausflug und wollen jetzt Jesus besuchen. Ja, und die Jünger sagen, halt, habt ihr noch nicht auf die Uhr geschaut? Der Meister ruht jetzt. Ihr könnt jetzt diese ganzen Belger hier nicht zum Meister hinschicken, sind eh so laut. Wir haben das letzte Mal erlebt, meine Frau und ich, wir fuhren mit dem Zug nach Fürth und da stieg ein Kindergarten ein, 40 Kinder. Also vorher waren wir da drin, das war so gechillt in dem Zug. Und dann, 40 Kinder. Habe ich gesagt, Herr, ich verstehe deine Jünger. Als sie das gehört haben, dieses Gegröle, ne, und die ganzen Kinder und die, ich habe dann höchsten Respekt gehabt vor diesen Kinderpflegerinnen und Kindergärtnern, die dann immer da irgendwie den Durchblick behalten haben. Ich habe gedacht, Herr, du hast mich nicht mit Talent gesegnet, um solche Kindermengen zu bewältigen. Und was sagt Jesus? Hallo, habt ihr sie noch alle? Lasst doch die Kinder herkommen zu mir. Ich bin immer da. Jesus ist immer da, Leute. Jetzt, wenn du ihn anrufst und vielleicht geht jetzt diese Botschaft komplett an dir vorbei. Hallo, geht diese Botschaft jetzt komplett an dir vorbei? Jesus sagt dir jetzt, dass du gemeint bist. Du, der du jetzt gedacht hast, naja, geht an mir vorbei. Diese Botschaft geht an niemanden vorbei, denn heute ist für dich Tag 1. Halleluja. Komm, ihr Lobpreisteams, macht schon mal ein bisschen unterstützende Musik. Denn jetzt war ich dran und jetzt seid ihr dran. Tja. Jetzt kommt es natürlich. Ne? Ich meine, ich könnte jetzt sagen, wer stolz ist, bleibt sitzen. Wer feige ist, also alle Feigen können jetzt mal sitzen bleiben, aber alle Mutigen, ja, das wäre manipulativ. Einmal hat jemand zu mir gesagt, du manipulierst ja die Leute, sich zu Jesus Christus zu bekehren, habe ich gesagt, eine bessere Manipulation kann es auf dem Leben überhaupt nicht geben, wenn jemand manipuliert wird, sich wirklich für Jesus Christus zu entscheiden, Leute, weil da geht es einfach nur ums ewige Leben. Wisst ihr, es geht in erster Linie nicht um Kirche und nicht um Gemeinde und nicht um irgendwelchen Lobpreisstil oder sonst irgendwas. In erster Linie geht es darum, dass du heute weißt, du bist gerettet. Bist du bereit, dem lebendigen Gott entgegenzutreten? Mit Jesus gehen wir nicht unter.